Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 517. Heute widmen wir uns den besten und den schlechtesten Rumble-Matches. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, lieber Hörer.
Ja, es geht in Richtung Road to WrestleMania. Der Royal Rumble ist gerade mal noch eine Woche entfernt. Wie ist dein Rumble-Feeling bis jetzt? Weil bei mir fehlt es noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ja, es ist ja schon so ein bisschen so, dass jetzt jeder Wrestling-Show, also in Raw oder SmackDown, sich schon einige Wrestler für den Royal Rumble anmelden, beziehungsweise sagen, ich bin dabei, und dann füllt sich so ein bisschen die Card. Aber so der ganz große Hype, der ganz große Aufbau ist noch nicht da. Aber ich glaube, der wird jetzt relativ schnell auch einsetzen, denn wir wissen es ja, der Royal Rumble steht vor der Tür. Und das ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger Pay-Per-View. Und das ist schon die Road to WrestleMania. Und wir alle, wir Wrestling-Fans, wir lieben ja den Royal Rumble, glaube ich. Ich glaube, da spreche ich wirklich in diesem Fall für alle. Ich kenne niemanden, der sagen würde, der Royal Rumble, das mag ich nicht so. Das ist für mich nicht so interessant. Weil ich glaube, das ist einfach die coolste Matchart, die es gibt im Professional Wrestling. Also ein paar Tage und wir sind alle noch gehypt, da bin ich mir sicher.
Genau, wir haben ja auch jetzt hier schon begonnen quasi mit unserer Berichterstattung, Vorberichterstattung zum Rumble. Ich weiß nicht, Shaggy, ob du dich noch daran erinnern kannst, Monday Night Watch haben wir ja veröffentlicht mit dem Corporate Rumble, also einem Rumble vor dem Rumble bei Raw damals. Da haben wir drüber gesprochen im Supporter-Format Monday Night Watch. Wir werden jetzt am kommenden Wochenende werden Kai und ich nochmal sowas wie 10 Jahre klüger machen. Wir werden nämlich dann ein Match of the Week Watch Along zum Royal Rumble 2013 machen, der gar nicht mal so gut ist. Also es geht eher fast schon on a pole. Mal gucken, wie das wird. Und natürlich nächste Woche stehen dann auch die Preview und am Wochenende dann auch die Review hier bei uns auf dem Plan. Da werden wir auch ganz tagesaktuell dabei sein. Wenn sich noch irgendwas in Richtung WWE verkauft, Vince McMahon, Shane McMahon, ich habe keine Ahnung, wer da noch alles ins Spiel kommen kann. Wenn sich da irgendwas tut, da sind Markus und ich die ganze Zeit dran und werden darüber natürlich auch berichten, genauso wie wir dann auch die zweite Nacht von Wrestle Kingdom machen werden. Deswegen schaut da gerne bei uns im Supporter-Bereich vorbei, da gibt's jede Menge Stuff. Shaggy und ich haben auch das Magazin natürlich noch aufgenommen jetzt zuletzt, also freut euch darauf und schaut da gerne rein, unterstützt uns da. Und ganz wichtig, wenn ihr vielleicht gerade nicht so WWE-affin seid, auch da gerne mal reinschauen, weil wir haben auch ein ganz aktuelles Interview mit Oliver Kopp online jetzt bei Patreon und Steady. Das dann auch schon ab der kleinsten Stufe. Da könnt ihr dann auch reinhören. Und da geht es natürlich dann um AEW. Es geht um Wrestling Manager. Es geht um alles Mögliche, was hier noch im Kosmos so herumfleucht. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Markus hat, glaube ich, 2 Stunden mit dem Oliver Kopp gesprochen. Also habt da wieder was zu hören, sagen wir es mal so. So, legen wir mal los, Shaggy. Du hast mir schon so ein bisschen hier eine Einstiegsfrage vorweggenommen, ne? Der Royal Rumble, der ist ja wirklich für jeden Wrestling-Fan was Besonderes. Und wie du schon sagst, es ist ja auch ein Match, also wir sprechen heute über die Rumble-Matches an sich, über die besten und die schlechtesten Rumble-Matches. Es geht nicht um die zusätzlichen Matches, es geht nicht um Momente oder sonst irgendwas, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Es geht wirklich um die Gesamtheit der Rumble-Matches und wir werden uns da die besten und die schlechtesten rauspicken. Das Mittelfeld lassen wir ein bisschen weg und wir werden dann da durchreiten. Es wird folgendermaßen ablaufen. Wir werden erstmal so ein paar nennen, wo wir sagen, ja, die waren schon schlecht und die waren schon gut. Aber die sind noch nicht absolute Katastrophe, beziehungsweise die sind noch nicht absolute Spitzenklasse. Und dann jeder Block quasi endet dann damit, dass wir dann sagen, das ist meine persönliche Rumble-Katastrophe gewesen und das ist meine persönliche Rumble-Erfüllung gewesen. Ich glaube, bei der Erfüllung, da sind Shaggy und ich relativ konform, weil bei der Katastrophe bin ich mal gespannt. Aber kehren wir doch mal hier zur Einstiegsfrage zurück, lieber Shaggy. Du hast schon angesprochen, der Royal Rumble, immer was Besonderes, der Start in Richtung WrestleMania. Es ist dieser Start auch in ein neues Jahr natürlich. Was macht den Rumble so besonders? Was ist das was Fans da auch so anzieht und auch andere Promotions so anzieht? Weil wir wissen, fast jede andere Promotion hat auch in irgendeiner Art und Weise mal einen Rumble-Match.
Ja, definitiv. Also erstmal die ganzen Sachen, die du gesagt hast, Road to WrestleMania, Jahresauftakt, neue Season, was auch immer man da vielleicht da hinein interpretieren kann, ist da, aber tatsächlich das Nebenschauplätze in meinen Augen. Es ist einfach insgesamt die Matchart. Beim Royal Rumble können so viele Überraschungen passieren. Man weiß nicht, was als nächstes passiert. Alle 2 Minuten im Regelfall oder 1,5 Minuten kommt ein, oder 1 Minute, kommen wir auch gleich nochmal dazu, kommt ein neuer Wrestler hinzu. Man weiß nicht, wer es sein wird. Auch der Sieger steht ja, klar gibt es immer Favoriten, wo man denkt, der könnte gewinnen, aber es gibt auch immer sehr viele Überraschungen. Gerade auch Überraschungen, die man zwischendrin einbaut. Kleine Stories, die sich über die Rumble erzählen lassen. Also so, der Rumble ist einfach so von der Struktur, von dem Aufbau, von der Spannung, einfach etwas ganz Besonderes, was Einzigartiges und was es so im Grunde, ja, ich wollte fast sagen, kein zweites Mal gibt, aber mittlerweile muss man sagen, kein drittes Mal zumindest im Jahr gibt. Also das ist schon immer was man freut sich immer drauf, selbst wenn der Rumble im letzten Jahr richtig kacke war, das gab es ja einige Male, wenn der Rumble kommt, freut man sich und währenddessen entscheidet man, ist der jetzt gut oder nicht gut, aber man freut sich trotzdem über den Royal Rumble. Also es ist einfach eine einzigartige Matchart, die gerade als der Original Royal Rumble ist immer was Besonderes. Für mich natürlich neben WrestleMania das wichtigste, interessanteste und heiß erwartetste Wrestling-Ereignis des Jahres.
Ja, es ist so ein bisschen das Überraschungsei-Prinzip, ne? Spannung, Spiel und Schokolade, da kommt irgendwie alles mit zusammen. Also Schokolade sollte man sich natürlich dann zusätzlich kaufen, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, dass du eben auf der einen Seite diese großen Favoriten hast, die schon vorher angekündigt werden, dass du dann eben aber auch sehr oft kleinere Storylines innerhalb der ganzen Geschehens hast, was du schon angekündigt hast und sehr oft auch noch Zusatzstipulationen damit eingebaut hast. Also quasi, wo du schon im Vorfeld die Vorfreude in Richtung Royal Rumble schürst. Wir haben das beim Corporate Rumble zum Beispiel angesprochen. Gut, auch der Rumble 99 war jetzt nicht die geilste Show der Welt. Also das Rumble-Match an sich war eher so ein bisschen anstrengend. Mochte ich nie so besonders. Das kommt gleich noch in meinen Flop-Listen hier mit vor. Aber trotzdem hat man das im Vorfeld mit der Fehde zwischen der DX und der Corporation gut aufgebaut, ne? Und auch das gehört da für mich dazu. Und ich finde auch gerade bei einem Rumble-Match sieht man eben auch, was die Unterschiede zwischen einem guten und einem schlechten Rumble-Match sind, ne? Sondern ein gutes Rumble-Match oder ein gutes Battle-Royale-Match besitzt Geschichten, es erzählt kleinere Geschichten, es stellt bestimmte Charaktere in den Vordergrund, es steigert sich natürlich gegen Ende und bietet dann sozusagen im Idealfall einen krönenden Abschluss. Ich erinnere da nur an Shawn Michaels und den Undertaker zum Beispiel, die das fantastisch gemacht haben. Oder sie bieten eben keinen krönenden Abschluss. Da erinnere ich nur an Brock Lesnar zum Beispiel im vergangenen Jahr. Also da kommt sehr, sehr vieles zusammen, was man mögen kann und worauf man hinfiebern kann. Und es geht da vor allem auch ganz viel um Emotionen und eben um Storytelling. Und das macht eben dann auch die Geschichte sehr aus. Shaggy, wie wichtig ist es für dich, dass da auch mal so Spezialstipulationen mit reinkommen? Also, dass der Rumble quasi das Ticket für WrestleMania ist, das haben wir ja seit 1993. Wir haben aber auch dazwischen immer mal wieder so besondere Rumble gehabt, ne? Da stand mal die Championship auf dem Spiel, dann war mal eine Fehde ganz speziell im Fokus und der Rumble war eher so Nebensache. Dann war mal Brock Lesnar zum Beispiel als Champion selbst im Rumble-Match dabei und hat gesagt, hier, ihr seid alle so kacke, ich will das Ding gewinnen und ich suche mir dann irgendjemanden aus. Ist das für dich wichtig oder ist das nur für dich eine Art, wo man sagt, ja, okay, damit kann man dieses Match nochmal neu aufwerten?
Ja, es ist, also sagen wir mal so, es birgt auch gewisse Risiken, wenn man sagt, hier der oder ich verteidige jetzt mein Gürtel gegen 29 andere oder der Gürtel ist vakant und der wird jetzt irgendwie ausgekämpft. Da ist meistens dann noch klarer, wer am Ende da auch siegen wird, beziehungsweise wahrscheinlicher, klarer ist es natürlich nicht, aber ansonsten stören mich solche Stipulationen eigentlich gar nicht, also man braucht sie nicht, aber sie haben jetzt auch wirklich, gerade wenn wir können es ja schon mal vorwegnehmen, über den World Rumble 92 zum Beispiel sprechen, da gab es ja eine besondere auch Stipulation und die hat dem in diesem Fall im Rumble auch gut getan, also ich glaube nicht, dass das hinderlich ist, ich glaube, dass es in den meisten Fällen egal ist, aber also es ist auf jeden Fall bisher nie, für mich zumindest, kein negativer Punkt gewesen.
Bei mir hängt es auch sehr stark davon ab, ne? Bei manchen Geschichten hat es gut funktioniert, bei anderen eben nicht. Ich finde es aber relativ clever, weil man dadurch natürlich auch dem Rumble so ein bisschen frischen Anstrich geben kann. Und ich würde sagen, damit können wir dann auch mal in Richtung der schlechtesten Royal Rumble Matches durchstarten, lieber Shaggy. Wir sind natürlich alle Rumble Matches nochmal durchgegangen und haben da nochmal geschaut, was ist denn hier passiert, was ist denn da passiert. Wir starten nicht mit unserem, sag's mal, nochmal Katastrophen-Rumble-Match, sondern was ist denn so ein Rumble-Match, wo du sagst, ach, das war halt nicht so gut. So, was fällt dir da ein? Was ist so das Erste, was dir da ins Sinn kommt?
Also das Erste, was mir, also ich will mein Katastrophenmodell noch nicht, also es ist so, das sind einige, die ich wirklich gar nicht so mochte insgesamt gesehen. Vielleicht, es gibt sogar einen Rumble, den mochte ich zu dem Zeitpunkt, als er war, mochte ich den, also im Nachhinein betrachtet, nachdem er auch dann vorbei war, war ich kurz gehypt, aber im Endeffekt einige Zeit später habe ich diesen Rumble dann doch nicht mehr gemocht. Ich rede tatsächlich hier vom Rumble von 95, das Royal Rumble Match, das ja auch das kürzeste Royal Rumble Match aller Zeiten ist, tatsächlich auch nicht so insgesamt die Bedeutung hatte, gefühlt an dem Tag irgendwie, oder? Wie siehst du das? Und endete dann, es war die große Shawn Michaels und British Bulldog Show, wo die beiden quasi gestartet haben und am Ende dann auch nochmal, die letzten beiden im Ring waren, insgesamt nur einmal unter 40 Minuten, der wenig Highlights brachte, eher so wirklich so Midcard-Gedöns und so richtig hängen geblieben ist da nicht wirklich viel. Oder wie siehst du das?
Geht mir ganz ähnlich. Also man schaut sich halt eben diesen Rumble an und merkt dann, da fehlt einfach auch an Talent, ne? Also ja. Man hat schon Michaels und Bulldog, man hat vielleicht noch Lex Luger, aber allein, wenn man sich halt so die Final Four anschaut, das sind eben dann Shawn Michaels, der Bulldog, Crush war damals auch noch mit dabei und eben dann Lex Luger. Und das war jetzt nicht wirklich so gut besetzt auch, ne? Wenn man sich so die Namen anschaut, dann hast du eben dann Mo und Mabel, du hast einen King Kong Bundy, du hast einen Owen Hart ganz früh mit dabei, ne? Das hat ja dann auch ganz gut gepasst. Aber ansonsten waren da wenig Favoriten bei und auch die Geschichte wurde eben stark dadurch bestimmt, dass du eben, ja, Shawn Michaels und den British Bulldog, die Nummern 1 und 2 dann in dem Match gehabt hast. Und das war eben die Geschichte, aber dazwischen ist halt eben nicht viel passiert und dann noch in Verbindung mit dieser extrem kurzen Zeit kam da relativ wenig Spannung auf. Das Ende ist natürlich absolut legendär gewesen, ne? Mit Shawn Michaels, der übers Top Rope geworfen wird und dann baumelt er und dann kämpft er und hält sich fest und ein Fuß nur auf dem Boden und der Bulldog jubelt, man selbst denkt sich, ja, endlich, der Bulldog hat's so verdient. Und dann kommt Shawn Michaels eben von hinten und wirft ihn noch raus und feiert danach mit Pamela Anderson. Hat's ihm was gebracht? Nee, dabei WrestleMania hat er gegen Diesel verloren, also auch das doof. Also ich mochte den damals ganz gern, aber de facto ist es halt kein guter Rumble.
Nee, definitiv nicht. Also gut, er konnte mit Pamela Anderson feiern und später noch mit Jenny McCarthy, die haben doch dann...
Das ist richtig, ja.
Ich finde, es hat ihm schon sehr viel gebracht. Ich hätte es gerne gemacht, aber naja, mich hat man damals nicht auserwählt. Nee, aber klar, also das Ende ist legendär. Es hat man positiven Erinnerungen, auch so die Story mit den beiden. Aber sonst, du hast es ja gesagt, außer Lex Luger waren da allerhöchstens Mid-Kader mit dabei. Viele Tag-Team-Wrestler auch, die da involviert waren. Es gab keine andere so richtige Story in diesem Match, als diese Story mit den beiden. Und das war zum Schauen, wie ich es ja auch gesagt habe, eigentlich ganz cool so damals, aber so im Nachhinein betrachtet eher wirklich ein Lowlight als ein Highlight dieser Rumble.
Ja, und ich bleib direkt auch so in der frühen Anfangszeit. Man muss ja sagen, der erste Royal Rumble, der fand ja 1988 statt. Den hat damals Hacksaw Jim Duggan gewonnen. Das war auch ein kleinerer Rumble noch. Das waren nur 20 Teilnehmer. Und man hat gemerkt, dass dann so die Offiziellen, ganz vorneweg natürlich Pat Patterson, das ganze Konzept ist ja quasi auf seinem Mist gewachsen, dass die sich so langsam da Ideen überlegt haben, wie man diese Geschichte aufwerten konnte. Und für mich war dann der erste Rumble, der stand so für sich, finde ich. Der 89er Rumble, den mochte ich. Den 90er Rumble, den mochte ich, obwohl Hogan am Ende gegen Mr. Perfect gewonnen hat. Ich hatte lieber Mr. Perfect als Sieger gesehen, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann der 91er Rumble, das wurde das erste Mal, wo ich so ein bisschen gedacht habe, ach, nee, das war jetzt nicht so das, was ich mir hier gewünscht habe. Und das lag auch daran, dass man hier eben ja sehr stark den guten Hulkster weiterhin in den Mittelpunkt gerückt hat und dass der dann eben nochmal gewonnen hat. Und dann nach 90, dann eben 91 nochmal. Auch hier gab es ein paar schöne Momente natürlich innerhalb der ganzen Geschichte. Aber da haben mir auch die klaren Favoriten gefehlt, ne? Also da hattest du dann am Ende Hogan und Earthquake. Auch das ist natürlich eine Fehde, die man hier aufgegriffen hat. Du hattest Rick Martell als Marathonmann innerhalb der Geschichte. Aber mir fehlten hier so die großen Namen. Vor allem, da bin ich auch ganz ehrlich, hat es mich damals sehr, sehr gestört, dass der Undertaker hier so komisch schnell eliminiert worden ist, lieber Shaggy. Was war denn da los?
Fand ich gar nicht so schlimm tatsächlich. Also ich habe den Royal Rumble 91 in sehr guter Erinnerung. Damals für mich irgendwie so der erste Royal Rumble so in der richtigen Chronologie. Den 90er hatte ich irgendwie davor zwar schon mal gesehen, aber da hatte ich schon WrestleMania 6 und so weiter gesehen. Und hier in den Geschichten war ich drin und mochte das dann damals sehr. Klar, die große hier Geschichte um Hogan und so weiter und so fort. Aber ich mochte den Rumble eigentlich damals ganz gerne. Nachbetrachtung, ich habe ihn mittlerweile ein paar Mal noch gesehen, finde ich nicht mehr ganz so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Geschichte mit dem Undertaker, finde ich, hat damals gepasst. Der unzerstörbare Zombie, der er damals auch war, der ja auch keinen Schmerz so richtig gespürt hat und gegen den man fast nichts machen konnte, wurde hier von dem Top-Tag-Team gemeinsam eliminiert, von Legion of Doom mit einem Double-Clothesline, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, den rausbefördert. Ich glaube, Hawk ist kurz danach dann rausgeworfen worden, aber das fand ich schon in Ordnung. Also man hat ja hier ihn nicht von einer Person rauswerfen lassen, sondern von dem Top-Tag-Team überhaupt, und das kann man so machen. Also das fand ich gar nicht schlimm. Ich fand, der Undertaker stand am Ende nicht schlechter da als vorher. Für mich okay. Dann war es ja noch die Situation, wenn ich mich richtig erinnere, beim Royal Rumble mit Randy Savage, der nicht aufgetaucht ist, der eigentlich auch gelistet war, der kam nicht. Also man hat es auch direkt erklärt, das war die Position von Savage. Der hatte damals die Geschichte mit Sapphire, was glaube ich, oder?
Nee, das war bei dem Rumble, Sapphire war es ja davor.
Ach ja.
Hier war die Geschichte, da hat er ja vorher noch den Warrior attackiert im Match gegen Sergeant Slaughter.
Gegen Sergeant Slaughter mit dem Zepter, genau.
Genau, vielleicht habe ich deswegen auch so schlechte Laune bei diesem Rumble gehabt, weißt du?
Ja, kann sein. kann ich gut verstehen. Aber ansonsten nicht, also auch hier, klar, Earthquake, Hogan, die Geschichte war eigentlich ja auch schon erzählt. Man hat es hier nochmal aufgegriffen, einfach weil man auch sonst keine wirklich Main-Event hatte, mit denen man am Ende Hogan dann quasi da zurück im Ring lassen konnte. Also das war schon auch hier tatsächlich jetzt nicht so die spektakulärsten Wrestler mit dabei im Ring. Das muss man sagen.
Deswegen, da hat so ein bisschen was gefehlt. Bleiben wir so ein bisschen in der Chronologie, Shaggy. Also ich weiß, dass der 92er, den lieben wir beide. Was ist denn mit dem 93er? Weil der hat bei mir so einen ganz, ganz kruden Spot im Herzen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Vielleicht liegt's an WrestleMania 9, worauf der ja hinführte oder so. Aber an den erinnert man sich. Aber wenn man sich den anschaut, dann ist der auch nicht so gut.
Nee, also an den, ich sag mal so, den hätte ich jetzt tatsächlich auch erwähnt, weil das ist auch ein World Rumble, den ich irgendwie gar nicht so mag. Also auch ein Rumble, den ich damals, als ich ihn gesehen habe, klar, man freut sich dann immer. Heute sind einige Rumbles dabei, die man gleich hasst, wenn man sie sieht. Die gibt es auch. Aber damals hat man sich immer erst ein bisschen gefreut und erst danach sich eine Meinung gebildet. So ging es mir zumindest. Hier gab es schon noch ein paar Höhepunkte. Nicht so viel, aber Giant Gonzalez Debüt dürfen wir nicht vergessen. Aber das Ende war natürlich absolute Krütze. Das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Macho Man mit dem Elbow auf Yokozuna und versucht ihn dann zu pinnen, wird dann einfach rausgeworfen. Sah cool aus, aber hat den Macho Man nicht in einem guten Licht darstellen lassen, oder?
Ja, der sah halt aus wie der letzte Trottel. Das muss man halt sagen. Ne? Zeigt den Elbow, will pinnen und wird dann übers so Seil geworfen. Was mich hier auch ein bisschen gestört hat, war diese Geschichte mit Bob Backlund. Also der war ja auch hier der Marathonmann, der als Rückkehrer quasi diese große Leistung abgerufen hat, war über eine Stunde im Ring von Nummer 2 an und dann hat er auch am Ende die Konfrontation mit dem späteren Rumble-Sieger Yokozuna gehabt. Ich habe mich damals gefragt, was will der da? Also ich kannte den halt nicht, da war ich 12, 13, als ich das gesehen habe, und ich hatte den anscheinend, den Aufbau von Bob Backlund im Vorfeld hatte ich damals nicht mitbekommen. Und ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, ja, ne, ist halt so ein Typ in der Badehose, der da rumcatcht, ne? Und der muss halt irgendwann mal eine große Nummer gewesen sein, aber der hat mir halt gar nichts gesagt. Und dadurch, ja, hat auch dieses Rumble-Match so massiv für mich gelitten, dass ich da keine emotionale Bindung dazu aufbauen konnte. Wir hatten hier, was ich sehr mochte, diese Geschichte von Ric Flair mit Mr. Perfect, die wurde aufgegriffen, die habe ich sehr gefeiert zur damaligen Zeit. Und dann haben wir danach natürlich diese sehr imposante Yokozuna-Phase, der dann sich wirklich mit allen möglichen Leuten gemessen hat. Wir haben noch so ein bisschen diesen kleinen Split gehabt mit Earthquake und Typhoon. Das darf man auch nicht vergessen, wo dann Earthquake hinter Typhoon rausgeworfen hat und der gesagt hat, hey, ist es alles Business und so. Man hat da durchaus probiert, Stories reinzubringen. Lag's am fehlenden großen Personal, Shaggy, weil gerade so in der zweiten Hälfte ist da eben relativ viel Midcard-Talent. Also eigentlich so Talent, das ich damals eher so in Richtung IC-Division eingeordnet hätte. Keine Ahnung, Rick Martel, Tito Santana, Tatanka, Irwin R. Scheister und so weiter und so fort. Aber abgesehen von Macho Man und Yokozuna war da nichts mit dabei. Ne? Und jetzt kommt bitte nicht mit Owen Hart, der war zur damaligen Zeit, ist ja noch hier in Pumphosen rumgelaufen.
Ja, also klar, tatsächlich. Auch Randy Savage wollte ich gerade sogar ein bisschen rausnehmen. Der war ja zu dem Zeitpunkt auch nur noch Part-Timer, oder? Ist er auch
nicht? Ja,
ja. Mehr, also gerade dann hatte eigentlich auch, und Yokozuna war ja ein relativ neuer Wrestler auch zu dem Zeitpunkt. Der war ja auch noch gar nicht so lange mit dabei. Man hatte hier keinen großen, richtigen, regulären Namen, der in den Shows wirklich in den Monaten zuvor auch eine große Rolle gespielt hat. Das macht es für mich tatsächlich noch mal schlechter. Du hast Perfect und Flair angesprochen. Das war ein cooler Moment, als Perfect Flair rausgeworfen hat. Ein uncoolerer Moment war, als Mr. Perfect rausgeschmissen wurde.
Stimmt.
Da war da nicht Coco Beauvoir sogar noch involviert?
Ich glaube, die haben ja alle gemeinsam rausgeworfen. Ja,
also so, das war auch ein komischer Moment. Und man hatte hier auch noch Leute eingeladen, wie jetzt hier ein Carlos Colon, der quasi hier auch nochmal eine Gastrolle gespielt hat. Aber ansonsten muss ich sagen, war das tatsächlich Bob Backlund, das mochte ich ein bisschen. Ich fand den irgendwie, der hatte irgendwie was Seltsames. Das fand ich irgendwie ganz gut. Ich kannte den zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig, obwohl ich ja auch die Geschichten vorher mitbekommen habe. Aber so, das war ja vor unserer Zeit, wo als er ein großer Name war. Aber der hat sich dann auch cool entwickelt, wie ich finde. Hier war er ein bisschen strange, aber irgendwie habe ich es ihm abgenommen. Also das war okay, aber insgesamt tatsächlich ein Rumble, der eher in die Kategorie, den kann man, muss man nicht gesehen haben, gehört.
Genau, und da können wir eigentlich auch weiterspringen. Da bin ich dran, glaube ich, ne?
Ja.
Ich spring so ein bisschen vor, bleiben so ein bisschen in der Chronologie, aber ich spring ein bisschen vor in Richtung 1999. Und auch das kein Katastrophen-Rumble, aber ein Rumble, der sehr, sehr stark durch eine Fehde geprägt worden ist. Und das war nämlich die Fehde zwischen Stone Cold Steve Austin und Vince McMahon damals. Hat natürlich absolut Sinn gemacht, das in den Mittelpunkt zu stellen. Allerdings hat das für mich damals dafür gesorgt, dass ich einfach, also der Rumble war halt nur noch Nebensache, ne? Und du hast eigentlich gedacht, okay, irgendwie muss am Ende das was mit Vince McMahon und Stone Cold Steve Austin zu tun haben. Alles andere, was dazwischen passiert ist, war halt total wurscht. Und wenn man sich so die Talents anschaut damals, das war ja auch wirklich die Attitude Era galore, oder? Guck mal, da haben wir noch die Tiger Ali Singh dabei und den Blue Meanie und Kurgan und den Godfather und ich weiß nicht was. Aber wir haben auch einen langen Brawl gehabt und Steve Austin, der dann abtransportiert worden ist und draußen von der Corporation attackiert worden ist. Mich hat's hier so gestört, dass man das Rumble-Match der Storyline so stark geopfert hat. Ging dir das auch so?
Ja, war zu dem Zeitpunkt aber ganz cool. Also auch das ist ein Rumble, den ich damals gut fand, weil die Fehde ja zwischen Vince McMahon und Steve Austin, die hat ja eh alles dominiert in den Shows. Das war für mich das interessanteste Story und die konnte man in meinen Augen natürlich auch gerne durch den Rumble ziehen. Hat funktioniert. Austin kam zurück mit dem Krankenwagen, das kennen wir heutzutage ja auch. Das war cool zu dem Zeitpunkt, aber auch klar, später und außerhalb dieser Fehde betrachtet, war der Royal Rumble tatsächlich auch jetzt nicht so besonders spektakulär. War das nicht das auch, wo Mabel dann quasi abtransportiert worden ist von der Ministry? Das war doch der Rumble auch, oder?
Ja, da wurde er rekrutiert, ja, vollkommen richtig.
Genau,
ja.
Das noch vielleicht eine Mini-Geschichte, die man hier eingebaut hatte und sonst hatte man so ein paar Attitude-Fäden auch, die hier im Ring gezeigt wurden, aber so richtig viel ist nicht passiert. Ich natürlich ein Fan des Aufeinandertreffens zwischen Dan Severn und Steve Blackman. Das
war auch schöne Grüße an Markus Holzer an der Stelle.
Das war nur ein kurzer Moment. Das war ganz nett, aber ja, also der Rumble bietet nicht sehr viel, worüber man jetzt auch reden kann tatsächlich, außer dieser großen Geschichte mit McMahon und Austin.
Genau. Was hast du da noch welche? Also ich muss sagen, wenn man so die Liste der Rumbles durchschaut, also tatsächlich so in den 2000ern, da hatte WWE eine gute Serie. Also ich habe wenig Rumble gefunden, also von 2000 bis 2010 oder dann danach, wo ich gesagt hätte, ach nee, die waren jetzt richtig kacke, sondern die fallen sehr oft so, ich sag mal, im Mittelfeld oder gut, so in diesen Bereich rein. Teilweise auch sehr gut, werden wir gleich noch drüber sprechen, aber für mich kommt dann erstmal eine größere Lücke. Wie ist es bei dir?
Ja, sehe ich auch so. Also tatsächlich wir hatten ein paar Rumbles, wo man sagt, ja, Mittelmaß, ein paar, wo man sagt, ganz, ganz schlecht. Aber es gibt auch viele, wo man sagt, ganz, ganz gut oder gut irgendwie so, aber so irgendwie so ein, ja, so in Mittelmaß, schwierig dann in dem Fall irgendwie das so genau zu definieren, oder?
Ja, also wenn wir jetzt mal so schauen, ich kann ja ruhig mal den nächsten hier nehmen. Also den 2013er, der ist auch nicht so richtig geil aufgrund von dieser Geschichte mit The Rock und John Cena. Man wusste schon, wie es ausgeht. Der Rumble auch nicht im Main Event, sondern dann ja quasi der Co-Main Event vor The Rock gegen CM Punk. Also da hat Kai ja bis heute schlaflose Nächte wegen dieser Show eigentlich. Und da war es eben auch schon sehr, sehr klar, dass quasi ein John Cena das Ding gewinnen würde. Chris Jericho hatte da einen Überraschungsauftritt, obwohl er vorher noch gesagt hat, nein, ich bin nicht da und überhaupt, wir haben auch ein paar schöne Momente gehabt. Aber auch nicht gerade der Allergeilste. Und wenn wenn Ryback eben der Vorletzte ist, der hier, oder der Letzte ist, der hier eliminiert wird, dann wissen wir auch, da war nicht so viel los. Das werden wir aber dann auch noch im Match of the Week genauer besprechen. Tatsächlich den nächsten, den ich dann nennen würde, den, das ist mein Kack-Rumble, um es mal so auszudrücken. Deswegen mache ich einen Sprung nach vorne. Ich gehe nach 2017.
Okay. Und
ich frag dich mal, ob du dich, kannst du dich noch dran erinnern, Shaggy?
2017, lass mich kurz überlegen. Wer ist da als Sieger hervorgegangen? 2017?
Ja, Shaggy, überleg mal, wer wird 2017 der Rumble-Sieger? Denk mal drüber nach. Na? Es war Randy Orton.
Ach, das ist der Rumble, der dann quasi auch von Orton und ja auch seinen Jungs ein bisschen mit dominiert wurde, oder?
Da sind wir schon weit weg. Also da das ist dann hinterher die Geschichte, wo Randy Orton ja dann in Richtung Bray Wyatt gefädelt ist und solche Geschichten. Ne? Also, ja. Aber dieser Rumble ist vor allem der Rumble, der so mega star-stacked gewesen ist, wo man im Vorfeld angekündigt hat, Goldberg ist dabei und Lesnar ist dabei und Reigns ist dabei und ich weiß nicht, wer noch alle mit dabei ist. Und so weiter, Strowman ja. Und ja. Genau, der Undertaker mit dabei, wo wir das war so in der Anfangsphase von Headlock, ne? Und ich weiß noch, wie gehypt wir da gewesen sind. Und ich weiß aber auch noch, wo wir dann am Ende rausgegangen sind, nach dem Motto, Undertaker, nicht so geil. Also schlecht in Form und das sah nicht gut aus und so. Und dann gewinnt halt Randy Orton. Und der einzige Punkt, dass damals Randy Orton gewonnen hat, war, naja, Hauptsache nicht Roman Reigns, ne?
Hauptsache nicht Roman Reigns. Und das war auch diese Schlussphase, eine der schlimmsten Schlussphasen. Wenn ich mich richtig erinnere, wo es dieses Hin und Her rausgeworfen gab, Goldberg schmeißt Lesnar raus Goldberg wird vom Undertaker direkt rausgeschmissen, danach der Roman Reigns schmeißt direkt den Undertaker raus, oder? Das war doch dieses, keine gute Schlussphase. Ja, ja, das ist tatsächlich für mich sogar ein schlimmer Rumble, den ich sogar versucht habe zu verdrängen. Deswegen ist es mir doch nicht eingefallen, Randy Orton als Sieger wirklich nur mit dem Wissen, okay, besser als Roman Reigns. Und dass man sich sogar freut, wenn Randy Orton-Sieg am Ende sagt schon einiges aus über den Rumble und über die Zeit.
Ja, natürlich, der Feel-Good-Moment war Ty Dillinger als Nummer 10, der dann rausgekommen ist und wir konnten alle feiern. Und ich weiß auch, was ich damals sehr mochte, war dieser Spot von Jack Gallagher mit dem Regenschirm. Ja. Braun Strowman hat so ein bisschen Spotlight bekommen, aber also mit 7 Eliminierungen, ne, das ist ja auch immer eine große Geschichte, dass man dann so ein Monster im Ring hat, was sich dann durchgesetzt hat. Aber nee, war nicht so geil. Genauso, wenn wir jetzt noch so ein bisschen weitergehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, was dein Kack-Rumble ist, lieber Shaggy.
Ich sag mal, der befindet sich in diesem Zeitraum.
Okay.
Aber etwas früher.
Okay, dann ist meiner auch wahrscheinlich. Aber ich muss auch sagen, dass, weil du es ja auch schon so angedeutet hast, dass beide Rumbles im vergangenen Jahr, 2022, die waren auch beide richtig kacke, oder?
Ja, die waren alle beide richtig, richtig schlimm, finde ich auch, muss ich ganz ehrlich leider sagen. Da hat man so viel erwartet bei beiden, weil der Rumble im Vorjahr ja auch vollkommen in Ordnung war, muss man sagen, aber in 22, da hat vieles einfach auch nicht gepasst. Das war ja auch die Zeit, wo wir insgesamt mit den Geschichten so nicht zufrieden waren. Klar hatte man hier am Ende eine Siegerin, über die wir uns gefreut haben und oder ich zumindest hatte mich gefreut. Und aber so insgesamt die beiden Rumbles waren eher wirklich, ja, ich würde sagen, jetzt nicht eher nichtssagend, oder? Und da ist wirklich einfach nicht viel passiert. Man hat es auch nicht geschafft, verschiedene Geschichten irgendwie hier zu erzählen. Also ich bin kein großer Fan. Im Gegenteil, ich bin jemand, der auch sagt, also der, dass ich die beiden Rumbles als sehr, sehr schlecht empfinden würde. Du wirst wahrscheinlich gar nicht, auch selber auch mal sagen, Charlotte, nee, aber ich habe mich damals irgendwie, ich fand's okay.
Nee, es war nicht Charlotte, es war Ronda. Ronda hat das Ding ja gewonnen. Die ist ja zurückgekommen und
ja, als Letzte, genau, aber.
Genau.
Ja.
Aber sie hat Charlotte als Letzte eliminiert.
Deswegen haben wir uns ja gefreut, dass Charlotte nicht gewonnen hat.
Ach so. Ja, das stimmt. Das war der Roman Reigns-Effekt damals, ja, quasi.
Genau.
Aber zugleich hat man sich auch nicht so recht über Ronda gefreut, oder?
Auch hier, besser als Charlotte.
Also, was mich eigentlich damals am meisten geärgert hat, dass man teils so wenig aus diesen ganzen Legenden gemacht hat, die man da zurückgeholt hat. Also eine Mickie James hat nicht so richtig eine Rolle gespielt. Am Anfang, Melina hat den Mega-Pop bekommen und dann wurde sie einfach so sang- und klanglos rausgeschmissen. Genauso, wie wir auch alle erwartet haben, dass Sasha Banks zu Beginn eine große Rolle hier spielt. Also das war eigentlich nur darauf geschrieben, dass Sasha Banks, die kurz vorher zurückgekommen ist, dass die so lange durchhält, ja, und dann fliegt sie nach 10 Minuten raus. Und das war eben alles nicht gut. Und dass dann ausgerechnet Natalya die ist, die auch noch hier am längsten im Ring ist, wo wir nichts gegen Natalya als Wrestlerin, aber nee. Also da stimmte halt so vieles nicht. Über Ronda konnte man sich dann auch nicht freuen. Rhea Ripley hat auch keine besonders große Rolle gespielt, über die wir uns dann da eben gefreut hätten, wenn dies geworden wäre. Ne? Da, sie ist dann auch sogar noch frühzeitiger eliminiert worden. Also sie war die 26, die eliminiert worden ist. Obwohl sie eine halbe Stunde drin war. Also die war schon da, aber irgendwie, nee, da hat nicht viel zusammengepasst. Genauso wie dann eben auch bei dem Männer-Rumble, wo wir ja auch so ein paar Promi-Auftritte gehabt haben. Ne? Johnny Knoxville war da und Bad Bunny war natürlich auch da. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, lieber Shaggy, da war auch der gute Shane McMahon da. Und ja, der hat erstmal für ordentlich Aufsehen gesorgt. Und das Geile ist ja zum Nachgang, weißt du, wie viel Kohle der hier dafür bekommen hat, weil er ja quasi als Talent galt?
Das weiß ich nicht, aber das wird schon im höheren sechsstelligen Bereich wahrscheinlich sein, wenn du so ansprichst.
Ja, er hat über $800,000 dafür bekommen, weil er halt plötzlich noch einen Talentvertrag unterschrieben hat für das Jahr, für einen Auftritt, weil das ja alles anders gewesen ist und er wollte sich ja selber dann als nicht Sieger, glaube ich, aber als prominente Person booken und so. Und das war alles ganz grauenvoll damals.
Hat er ja auch. Also er hat ja im Royal Rumble quasi mitgebookt. Und das haben ja einige Wrestler sich auch extremst darüber aufgeregt, auch zu Recht. Und das hat ja dann final auch nochmal für einen Disput zwischen ihm und wahrscheinlich seinem Vater nochmal gesorgt. Und danach ist ja ein Shane McMahon auch ja gegangen worden tatsächlich. Also der ist ja dann nicht da geblieben. Ich mochte den Auftritt von Bad Bunny. Das war schon auch ein guter Moment insgesamt. Aber sonst waren da ja gar nicht Johnny Knoxville. Auch der war ja nicht vorher angekündigt, oder war der angekündigt? Ich weiß gar nicht, oder war es eine Überraschung? Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, der war vorher nicht angekündigt. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, aber man hat es ja schon gerochen, oder? Nee, ich glaube, der hatte sich angekündigt.
Ich meine, der hat sich angekündigt,
ja. Ich glaube, der war angekündigt. Ja. Da habe ich mich zum Beispiel drauf gefreut. Aber ansonsten gab es hier ja auch bei den im Gegensatz zu den Damen, da gab es ja mit den Bellas und noch einigen anderen, gab es ja ein paar Legenden. Hier gab es keine Legenden, also so richtig, die man hier gezeigt hatte.
Hallo, Shane McMahon.
Hier gab es keine Legenden, die man in den Match eingebaut hat. Ansonsten, Brock Lesnar, klarer Sieger am Ende, hätte auch nicht sein müssen. Also das ist, ich würde den Damen-Rumble, der auch schon schlecht war, ein bisschen über den Rumble der Herren insgesamt stellen. Aber da hat bei den Damen hat es ja auch nicht funktioniert. Da hat ja auch vieles einfach nicht funktioniert.
Ja, der war auch sehr, sehr unsauber. Und also, da muss man sagen, also der Rumble der Männer, der hatte so in der Mittelphase noch so eine gute, da wurde noch gut gewrestelt. Also das spricht dann schon mal so noch dafür. Aber der war halt auch nicht gut. Ich weiß, wir haben damals gesagt, glaube ich, dass der Herren-Rumble ein bisschen besser gewesen als der Damen-Rumble, weil der Damen-Rumble wirklich überhaupt nicht gut gewesen ist, aber ne, Pest und Cholera und so. Und uns hat vor allem abgefuckt das Ende. Ne? Da kommt Brock Lesnar als Nummer 30 rein und dann ist dieses Match innerhalb von 2,5 Minuten einfach gelaufen. Der räumt den Ring auf, schmeißt hier deinen Bad Bunny raus, der schmeißt Shane McMahon raus, der schmeißt Drew McIntyre raus, der schmeißt Matt Riddle raus, der damals nur Riddle hieß und so weiter und so fort. Ja, und dann noch Randy Orton mit dabei und dann gewinnt er das Ding am Ende einfach. Und wir haben da gesessen, also das ist auch in meinen Augen eine der schlechtesten Schlussphasen überhaupt, dass er einfach reinkommt und den Rumble in eine Brock Lesnar Show verwandelt. Und wie man einen Rumble in eine Brock Lesnar Show verwandelt, die funktioniert, das haben wir 2 Jahre später gesehen, haben wir 2 Jahre vorher gesehen. Aber das hier hat halt gar nicht gefunzt. Und Shaggy, willst du mir jetzt sagen, dass wir beide den Rumble 2015 als den schlechtesten Rumble aller Zeiten erachten?
Ja, ich glaube, es kann eigentlich gar nicht anders sein. Da haben wir beide, glaube ich, auch den richtigen Rumble ausgesucht. 2015 war insgesamt eine ganz, ganz große Enttäuschung in vielerlei Hinsicht. Also Roman Reigns, dem man vielleicht ein Jahr zuvor hätte den Sieg geben sollen und möglicherweise müssen, war hier auf dem Tiefpunkt angekommen und der am Ende als Sieger mit einem, glaube ich, der schlimmsten Reaktion, die ein Rumble-Sieger bisher insgesamt bekommen hatte, das war auf jeden Fall in meinen Augen auch die Geschichten, die hier erzählt wurden, die waren vollkommen Banane, vollkommen egal. Also ich muss sagen, für mich der 2015er insgesamt Daniel Bryan, der wirklich der absolute Liebling war zu diesem Zeitpunkt, der so einfach ohne Highlights eliminiert worden ist von Bray Wyatt, und selbst die Final Four war auch, das hat auch nicht funktioniert, finde ich. Die Geschichte mit Rusev, der ja zwischendrin, wie man das kennt, plötzlich wieder da war und zwischendrin weg war, das war kein guter Rumble in meinen Augen. Und du wirst es gleich auch erklären, warum es für dich ist, der schlechteste Royal Rumble.
Ja, also das war ja so ein Ding, da wollten die Fans auch so ein bisschen noch mal ja, die WrestleMania-Geschichte mit Daniel Bryan noch mal so ein bisschen zurückbringen. Die haben Daniel Bryan angefeuert bis zum geht nicht mehr und dann hat er halt einfach gar keine Rolle gespielt. Und stattdessen hat man hier eben Roman Reigns als Superhelden dargestellt. Und wir wussten es alle, dass es Roman Reigns werden würde. Also, es war aber, das Ende war eben dann so katastrophal. Dann, wo es dieses Aufeinandertreffen von Roman Reigns und den beiden Riesen gab mit Kane und Big Show, die ja vorher alle aus dem Weg geräumt haben. Ne? Kane und Big Show haben ja, gut, die haben Ryback aus dem Weg geräumt, da können wir dankbar für sein. Aber die haben dann Dolph Ziggler rausgeworfen und Bray Wyatt und Dean Ambrose. Und da haben wir doch alle gekotzt, wenn man ehrlich ist. Ne? Und dann haben wir Roman Reigns allein gegen die beiden großen Männer. Und dann schafft das eben und da kommt noch The Rock und hilft ihm auch noch. Und dann haben wir noch diese Sache mit Rusev so als einmal kurz aufflammen. Aber wenn selbst ein The Rock nicht mehr dafür sorgen kann, dass hier Roman Reigns overkommt, dann ist es schon irgendwas ganz Merkwürdiges und der Rumble, der ist halt wirklich von vorne bis hinten nicht gut einfach und der ist richtig schlecht und deswegen ist er ein sehr beliebter Pick, was den schlechtesten Royal Rumble aller Zeiten angeht. Also auch von uns beiden und natürlich an der Stelle, schreibt uns sehr gerne, was ist euer Lieblings-Rumble, was ist euer, was nennt man denn sein, euer Hass-Rumble, euer Kack-Rumble des Monats, wie auch immer. Schreibt uns das gerne natürlich auch in die Kommentare. Shaggy, sollen wir dann da in Richtung die besten Rumble-Matches kommen? Da wird es ein bisschen schwieriger mit der Chronologie, weil wenn wir Anfang der 90er hier starten, da weiß ich, haben wir beide eins unserer Highlights, deswegen würde ich das erstmal noch aufheben. Ich frag dich erstmal, was ist mit dem, also wir haben den 95er Rumble schon als einen der schlechtesten Rumbles gehabt. Was ist mit dem 97er Rumble bei dir? Das ist ja so ein bisschen der Startschuss für Austin. Auch die Fehde von Austin und Bret Hart hat ja da nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Wo packst du das für dich ein? Oder ist das eher so ein Ding, wo du sagst, ja, mochte ich, aber würde ich nicht unter meine besten Rumbles packen?
Ja, nice. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Rumble ist, den ich mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Rumble, der mich unterhalten hat. Gerade natürlich die dominierende Geschichte hier mit Austin und Bret Hart, mit dem wie du es gesagt hast, False Finish. Ich mochte den total gerne. Ich erinnere mich, war das nicht auch dieser Moment, wo auch ganz viele, das war doch, wo die Mexikaner auch dabei waren, oder?
Yes,
war,
genau, ja, genau. Ja.
Das fand ich irgendwie ganz geil, da wirklich so ein paar von den Mexikanern dabei zu sehen. Was ich auch irgendwie mochte, war es nicht Mil Mascaras, glaube ich, der einfach mal mit einem Sprung vom obersten Seil selber eliminiert hat auf die Gegner, die draußen waren. Und man ihm dann so erklärt hat, ich weiß nicht mehr genau, war das so gebuckt? Ich kann mich nicht erinnern. Auf der anderen Seite hatte man hier aber auch waren Fake Diesel nicht auch dabei und auch Fake Razor Ramon. Ich glaube, die waren beide doch auch mit dem Rumble. Aber insgesamt hat mich der Rumble damals auch auf jeden Fall sehr unterhalten, muss ich sagen. Auch gerade aufgrund von der Geschichte mit Steve Austin, der relativ früh, ich glaube, als Vierter, Fünfter zum Ring gekommen ist und dann am Ende doch lange durchgehalten hat. Das war so der so richtige, für mich, finale Startschuss für Steve Austin in den Main Event.
Ich mochte die Struktur hier von dem gesamten Match. Also ich fand es gut, dass man Steve Austin hier so in den Mittelpunkt gerückt hat und dieses Ding, wo er dann da auf die nächsten Leute wartet, dass sie reinkommen. Das ist ja legendär. Ne? Also der kommt ja als Nummer 5 rein und eliminiert dann ja erstmal eine ganze Reihe von Leuten. Also einen Phineas, einen Bart Gunn, einen Jake Roberts. Und das hat ja alles so gut zusammengepasst. Genauso als dann Bret Hart rauskommt, wo er sich dann hier in die Haare greift und sich darüber ärgert, dass da was da kommt. Das war schon legendär natürlich.
Ich mochte ganz kurz, um dich zu unterbrechen, diesen Moment, als Jake Roberts quasi zum Ring kam und Steve Austin sich ja da, glaube ich, hingekniet hat und gebetet hatte. Also auch da sich nicht jedes Mal nochmal lustig gemacht über die anderen oder wie er zwischendurch immer auf seine imaginäre Uhr geschaut hat, wann der nächste kommt irgendwie. Das waren schon echt wirklich coole Momente. Die Steve Austin Show war hier das war ein guter Name für den World Rumble, glaube ich.
Ja, deswegen. Also das hat gut funktioniert. Auch das Ende war natürlich cool, um Austin nochmal overzubringen. Wir hatten aber abseits von Fake Diesel natürlich auch noch da prominente Namen. Ne? Wenn man sich die anderen anschaut, die noch unter den letzten Leuten dabei waren, da waren Mankind dabei, Vader war noch dabei. Final Four waren ja dann im Endeffekt Vader, Undertaker, Fake Diesel und eben Bret Hart. Und ja, das war ein guter Rumble. Das war ein guter Rumble, der hat Spaß gemacht. Da war eine Geschichte drin, das hatte einen roten Faden. Das hat schon so gepasst. Ja, Shaggy, welcher ist denn der nächste Beste hier in deiner Liste?
Da würde ich sagen, habe ich jetzt auch mal wieder einen mitgebracht. Da frage ich dich auch, wie du den findest. Weil ich bin großer Fan des Rumbles. Der gehört auf jeden Fall vielleicht in meine Top 3, Top 4, Top 5 vielleicht. Ich rede vom 2003er World Rumble. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hier. Das war so ein bisschen auch der Moment, gefühlt, die Allstars waren dabei, aber auch viele, von denen man wusste, ja, das ist die Zukunft, so ein bisschen gefühlt. Und weißt, was ich meine, 2003er, würde ich sagen, meiner Lieblings-Rumbles, definitiv.
Auch der stark Storyline getrieben, weil wir hatten auch damals natürlich diese Geschichte mit Shawn Michaels und Chris Jericho, womit dann auch diese Show gleich anfing. Wir hatten da natürlich den Sieger Brock Lesnar, der sich hier erstmal noch beim Rumble selber das Recht der Teilnahme überhaupt erstreiten musste. Da gab es ja einen Opener zwischen Brock Lesnar und Big Show. Und dann hat Brock Lesnar eben gewonnen und ist dadurch in den Rumble gerückt. Das ist schon ein guter Rumble. Den haben, den hatten wir auch mal im Match of the Week. Ich weiß nicht mehr, ob es mit Mella gewesen ist oder ob es mit Kai gewesen ist, aber den haben wir mal besprochen. Und gerade dieser Start mit Shawn Michaels und Chris Jericho, mit Christian als Fake Jericho, so dass Chris Jericho von hinten attackieren kann, Michaels, der blutig attackiert wird und hinterher noch seine Revanche bekommt. Ja. Richtig gut. Und am Anfang hast du auch wirklich da geballtes Talent, ne? Das ist auch so cool an dem ganzen Ding, ne? Du hast einen Rey Mysterio, du hast einen Edge, du hast einen Christian, Chavo, Tajiri, dann hast du noch so ein bisschen Hardcore Wrestling dabei mit Tommy Dreamer. Das ist schon richtig, richtig, richtig gut gewesen damals. Ne? Und dann gegen Ende hast du eben diesen Generationswechsel gehabt, wo du viele neue Gesichter gehabt hast. Ne? Mit, ja, keine Ahnung, John Cena war dann zum Beispiel dabei, ein Batista war dabei. Dann eben auch, Brock Lesnar war damals auch noch frisch, muss man sagen. Ne? Und das hat sich alles gut zusammengefügt. Und das ist echt ein unterhaltsamer Rumble. Der hat so ein kleines Loch in der Mitte. Aber gegen Ende nimmt er nochmal ordentlich Fahrt auf und der ist sehr, sehr unterhaltsam. Da bin ich komplett bei dir. Ich würde, wenn ich jetzt hier wieder eine aussuchen darf, würde ich noch einen Schritt nochmal zurückgehen auf 2001. Den mag ich nämlich auch sehr gerne. Das ist nämlich eine Show gewesen, nicht nur die durch Kane dominiert war, der ja da wirklich en masse die Jobber rausgeworfen hat, sondern was ich hier mochte, war dieser Abwechslungsreichtum, den wir gehabt haben. Auch hier haben wir am Anfang diesen Start gehabt mit Jeff Hardy und Matt Hardy, die gemeinsam dann Bull Buchanan rausgeworfen haben. Dann hatten wir Drew Carey dabei. Dann haben wir auch quasi.
Aber das war ein geiler Moment, wenn ich dich da ganz kurz unterbreche, weil da möchte ich gerne eingehen. Es war ja so, das waren nicht die Hardys, die sich vorher gemeinsam eliminiert hatten, die ja dann auch aufeinander losgegangen sind. Dann gab es den Moment, Drew Carey kam alleine zum Ring, stand alleine dann da. Und dann kam Kane.
Genau.
Also die Geschichte der beiden kennen wir einige Wrestling-Fans ja auch, die hatten ja auch eine längere Geschichte vorher und dann ist Drew Carey doch einfach abgehauen und Kane war erstmal auch alleine im Ring. Also im Grunde ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie hier mit Steve Austin eben zuvor, aber trotzdem auf eine ganz andere Art und Weise, weil Kane ja einfach auch da ein dominierendes Monster auch irgendwie war. Und dieser Moment, als Drew Carey einfach gegangen ist, war auch ganz cool. Also das mochte ich sehr.
Ja, und dann wie gesagt, kam ja Kane rein und dann haben wir ja auch so eine Hardcore-Phase gehabt, ne, mit Raven, mit El Snow, Saturn, Steve Blackman und so weiter und so fort. Der Honky Tonk Man war auch dabei und dann hat Kane irgendwann alle aufgeräumt und dann kam The Rock noch dazu und wir haben dann auch diese großen Namen gehabt. Das ist ja auch so ein Ding gewesen. Ne? Wir hatten hier wirklich diese ganzen bestimmten Namen der Attitude Era mit dabei. Da zähle ich auch Kane zu. Wir hatten Kane, wir hatten The Rock, wir hatten den Undertaker mit dabei. Das war schon Star-Stacked. Und natürlich Stone Cold Steve Austin, der dann das Ding am Ende gewinnen konnte. Big Show war noch mit dabei und so weiter und so fort.
Man muss Rikishi auch nennen, weil der war auch ja dominierend. In dem Fall hat er auch da eine wichtige Rolle gespielt. Man hat da auch andere Dinge noch mit dem Voraufbau in den Main Event. Hat dann am Ende nicht ganz funktioniert, aber trotzdem hat man hier den auch sehr gut dargestellt, finde ich.
Und da wurde auch die Forbidden Door aufgemacht, weil wenn du dich erinnerst, da gab's ja einen großen Überraschungsteilnehmer, der auch Champion noch in einer Promotion gewesen ist. Und ich spreche nicht von Carl Anderson an der Stelle, sondern
auch nicht der Honky Tonk Man.
Ja, auch nicht der Honky Tonk Man. Haku damals, der war doch Hardcore-Champion bei der WCW und ist doch gewechselt.
Ja, der kam dann, war überraschend dann quasi da. Also das Forbidden Door in dem Sinne, der war ja dann auch nicht mehr bei der WCW dann unter Vertrag. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Der ist plötzlich, hatte dann, der Vertrag ist ausgelaufen oder war Free Agent, hatte aber den Gürtel noch nicht verloren und war dann plötzlich auch für alle überraschend hier beim Royal Rumble. Das war schon auch ein cooler Moment, ja, als Haku dann auch wieder.
Genau. Und ich hätte es ja auch schön gefunden, wenn Haku und Rikishi längere Zeit ein Tag-Team gebildet hatten. Das mochte ich eigentlich sehr gerne. Aber auch das Ende ist ja so ikonisch mit einem blutenden Stone Cold Steve Austin, der dann Kane hier mit dem Stuhl eliminiert. Nee, das ist schon geil. Und auch der Moment, wo Kane und der Undertaker Scotty Doherty töten. Das ist auch ganz wichtig. Nein, also das ist ein richtig geiler Rumble. Also den liebe ich auch und den möchte ich hier auch wirklich nochmal dreimal unterstreichen, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich mein zweitliebster Rumble, den ich so hab.
Ja. Oder vielleicht. Dann würde ich mal fragen, wenn wir über den mein zweitliebster oder einer meiner, ich komme auf jeden Fall auch in die Top 3. Ist schwierig, da wirklich zu ranken. Also mit den, ich muss sagen, ein Rumble ist für mich ganz klar oben, der andere ist auch wahrscheinlich auf Platz 2, muss ich sagen. Wahrscheinlich auf Platz 2. Aber ein Rumble, der kommt auch ganz, ganz weit nach oben, den ich wirklich auch sehr, sehr gerne mag. Ich rede vom 2008er World Rumble. Der Moment, für mich auch immer noch einer der größten Momente im Wrestling-Geschehen, das ich je mitverfolgt habe, war das Comeback von John Cena. Das war ja wirklich eine Riesenüberraschung, der aus seiner großen Verletzungsgeschichte, die eigentlich, man war sich sicher, noch länger dauern würde, schafft er überhaupt WrestleMania? Wahrscheinlich nicht. Kommt schon ein paar Monate vorher zum Royal Rumble zurück. Das war ein Riesenpop und ein Riesenmoment. Generell auch die Geschichte, die im 2008er auch insgesamt erzählt wurde. Ist ja auch wirklich auch noch viel passiert mit den Legenden, die nicht mehr so ganz weit über den Zenit waren. Aber trotzdem war es schön, nochmal hier Snuka und Piper irgendwie zu sehen, wie sie auch einander noch eingebrawlt hatten. Aber beide natürlich körperlich weit von dem entfernt, was sie insgesamt mal ausgemacht. Piper schon länger, Snooker kannte man ja auch schon so. Aber da hat irgendwie so vieles insgesamt gepasst. Ich finde insgesamt tolle Geschichten, die da erzählt wurden. Auch hier mit Undertaker und Shawn Michaels, die im Vorjahr ja doch die letzten beiden waren. Hier die ersten beiden. Auch die Geschichte ging irgendwie schöner Moment am Anfang. Also hier, der beim 2008er Rumble hat so vieles für mich gepasst.
Ich muss da gerade dazwischen grätschen. Weil für mich gehören der 2007er Rumble und der 2008er Rumble, die gehören für mich so ein bisschen zusammen. Also allein wegen dieser Geschichte mit Shawn Michaels und dem Undertaker sind die für mich so ein bisschen miteinander verwoben. Ne? Und dazu, das ist ja auch die Zeit, wo wir noch die ECW haben. Ich mochte beide Rumbles und natürlich dieser Moment, als John Cena hier zurückgekehrt ist, das war halt ein riesengroßes Ding. Ne? Da sind alle ausgeflippt, weil niemand hat es für möglich gehalten und dann gewinnt er das Ding am Ende natürlich auch so. Hat man es auch clever umschifft. Niemand war wütend, dass John Cena den Rumble gewinnt, sondern alle waren so, er ist wieder da, wie toll ist das denn? Und ja, auch die Geschichte noch da mittendrin, da hat man noch Triple H, der dann gegen Rhodes und Konsorten gefädelt ist. Also da war schon vieles Gutes dabei. Ich mochte den auch sehr gern. Generell 7er und 8er, die haben beide einen guten Flow gehabt, haben beide verschiedene Fäden hier mit integriert. Nee, das passt schon absolut so. Und auch hier die großen Namen. Also du musst dir nur mal die Talentdichte anschauen, die wir hier im Rumble haben. Da kann man sich's leisten, klingt so absurd, da kann man sich's leisten, mit dem Undertaker und Shawn Michaels aufzumachen. weil diese Möglichkeiten halt einfach da sind. Und dann hast du dann eben auch noch im späteren Verlauf Leute wie einen Triple H, wie einen Batista, einen Kane. Mick Foley war damals noch mal da. Auch das schön, den noch mal quasi hier gegen Triple H im Madison Square Garden zu sehen, wo die beiden ja 2000 so eine riesengroße Schlacht gegeneinander gehabt haben. Und dann als Sahnehäubchen mit dem Five-Knuckle-Shuffle noch obendrauf kriegst du dann eben noch das Comeback von John Cena. Also das war schon ganz wuchtig. Generell das Comeback oder Comebacks sind ja auch ein sehr populäres Thema beim Rumble. Ne? Wir haben es dann auch später bei Edge zum Beispiel gesehen.
Triple H natürlich.
Ja. Genau, bei Triple H hatten wir es vorher gesehen. Nein, das ist, also den Achter würde ich auch da auf jeden Fall mit reinpacken.
Ja, oder jetzt beim 23er The Rock zum Beispiel.
Ich bin gespannt. Ich nagel dich drauf fest. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen gestutzt, weil ich so ein bisschen überlegt habe mit meinen Top 2, Top 1, Top 2.
Aber lass mal ganz kurz, du hast 2-7 angesprochen. Vielleicht ganz kurz nur, es gibt viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, die sagen, das ist ihr Lieblings-Royal Rumble. Kannst du das auch ein bisschen nachvollziehen?
Kann ich nachvollziehen. Ja. Also den hatten wir ja auch zuletzt noch in der Classic Review, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue. Und das ist auch da wieder, ne? Das ist ein super runder Rumble mit einer guten Storyline dabei. Und wir hatten 2-5er Rumble, den hatten wir mit John Cena und Batista, die übers Top Rope geflogen sind. Das war's. Und natürlich,
das ist auch ein schöner Moment, natürlich, weiß nicht, ob du den nochmal erwähnst. Vince McMahon im Ring sitzend, muss man immer machen, muss man immer ganz kurz erwähnen.
Ich glaube, den 2-7er nehmen eben auch viele so stark wahr, weil wir quasi am Ende nochmal dieses Match von Shawn Michaels gegen den Undertaker mitkriegen, was ja dann wirklich nochmal 10 Minuten oder sonst irgendwas ging, ne? Und das ist, glaube ich, was, da gehst du aus dem Rumble raus und sagst, krass, war das ein Ende, ne? Was, ja. Und auch ansonsten war das eine interessante Story. Ob wir jetzt so einen dominanten Great Khali hier gebraucht hätten, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem war das gerade gegen Ende halt eine Top-Geschichte, muss man hier so sagen. Kann ich verstehen, ja. Hast du einen Rumble aus den 10er-Jahren, den du so hervorheben würdest als einen, der so zu deinen Lieblingen gehört?
Aus den 10er-Jahren, da gab es ja auch, wie wir gerade gesehen haben, sehr viele Lowlights. Also wenn man den 2-10er vielleicht dazu rechnet, den fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung, muss ich sagen. Gut, wir haben den 2-17er, haben wir ja jetzt angesprochen. Also,
ich glaube, Entschuldigung, bevor wir jetzt ja weiterspringen, habe ich ganz vergessen, den 2004er, den kann man auch durchaus da aufführen. Ne? Das ist der Rumble gewesen, den Chris Benoit gewonnen hat. Auch da eine tolle Geschichte, die erzählt worden ist. Ist aus heutiger Sicht natürlich so ein bisschen, ich weiß, da haben ganz viele so ein bisschen Magengrummeln, sich so ein Match anzuschauen, wo Chris Benoit so extrem gefeatured wird.
Genau.
Aber möchte ich der Vollständigkeit halber nennen. Viele nennen übrigens, wenn wir bei den 2-10ern sind, den 2-18er Rumble als so ein Match, was ihnen noch extrem gut gefallen hat, weil man da diese Mischung gehabt hat aus Altstars und neuen Stars. Da waren John Cena unter anderem noch mit dabei, aber eben dann auch Leute wie einen Shinsuke Nakamura und so weiter und so fort. Finn Balor, Seth Rollins. Das war so diese Übergangsphase, wo wir ja wirklich diesen Wechsel gehabt haben von der einen Generation zur anderen Generation. Und der wird auch sehr oft genannt als ein positives Beispiel nach diesem sehr schlechten 2017er Rumble.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also zumindest, ich würde den jetzt nicht so weit oben anordnen. Man war einfach nur froh, dass der Rumble eigentlich ganz cool war. Welchen ich gerade noch angesprochen hatte, war der Royal Rumble 2010. Ich weiß nicht, wie du zu dem stehst. Am Ende Edge hier so als Sieger. Den mochte ich zum Beispiel eigentlich auch ganz gerne.
Ja. Weiß
nicht, wie du zu dem stehst. Der ist ja jetzt nicht ganz weit oben in meiner Rangliste, aber das ist ein Rumble, den ich auch gern immer mal wieder auch gesehen habe.
Auch da, ne, großer Moment mit Edge natürlich, der dann da zurückkommt. Nehme ich auch. Ja. Aber ist es nicht einer meiner absoluten, also Top 3, glaube ich, ist der nicht. Und ich glaube, was wir hier auch nochmal erwähnen sollten, übrigens den 2-18er hat Shinsuke Nakamura gewonnen. Auch der hat mal den Rumble gewonnen. Dürfen wir nicht vergessen, am Ende hat er Roman Reigns eliminiert. Und ich glaube, was man auch nochmal erwähnen sollte, ist vielleicht hier der erste Royal Rumble der Frauen. Also das war auch dann eben 2018, ja. Weil auch der sehr gut gewesen ist und weil der auch gerade damals auch sehr wichtig gewesen ist in meinen Augen. Ich glaube, den sollte man auch hier nochmal erwähnen, auch wenn er jetzt persönlich bei mir nicht unter den Top 3 auftauchen würde.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Aber auch der war tatsächlich, also überraschend gut. Klar hat einiges im Ring nicht funktioniert, wie ich finde. Das hat man auch gemerkt. Aber so insgesamt von den Storys hat mir der tatsächlich ganz gut gefallen. Also fand ich schon vollkommen in Ordnung. Ich würde gerne nochmal in ein anderes Jahr springen, was gar nicht so lange her ist. Wie stehst du zu 2020?
Den mag ich extrem gerne. Und ich glaube, den würde ich auch in meine Top 3 packen. Ja. Deswegen habe ich gerade so geschwankt. Erster, zweiter oder dritter? Also erster, der wird auf ewig feststehen, aber den 2020er, ich glaube, das ist so meine Nummer 3. Ne, wo wir im Vorfeld haben wir ja alle gekotzt, wenn man ehrlich ist, oder? Also diese Story mit Brock Lesnar selbst im Rumble als Nummer 1 und will dann hier eben quasi sein Schicksal in die eigene Hand nehmen und will das komplette Roster demontieren. Da hat man ja auch schon mit Roman Reigns ja schon schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Aber also das war auch, haben wir auch bei den schlechtesten Rumbles natürlich auch vergessen, der Rumble, wo Roman Reigns hier gegen alle gegangen ist. Das müsste der 2016er gewesen sein, wo Triple H am Ende gewonnen hat.
Ah, oh je.
Haben wir auch vergessen. Wir
sind bei 2020, lass uns über positive Dinge sprechen.
Ja, 2020 war halt geil, ne? Also man hat dieses Leiden und diese lange Phase der Lesnar-Dominanz, die hat man akzeptiert und mitgenommen und im Gegenzug, also sie hat ja alle rausgeschmissen am Anfang, ne? Der kam halt als Nummer 1 rein, Nummer 2 war Elias, alles easy und dann hat er alles rausgeworfen, ne? Eric Rowan, Robert Root, John Morrison, Kofi Kingston, Rey Mysterio und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, wie wir damals erstmal diese Mimik von Brock als Keith Lee reingekommen ist, wo wir da so gedacht haben, oh krass, ne, geht er mit? Dann das erste Aufeinandertreffen auch mit Braun Strowman, wo wir so ein bisschen enttäuscht gewesen sind, dass er da gesagt, hätte mehr raus werden können. Aber dann, Shaggy, das Eliminieren von Brock Lesnar, ja, in Kooperation von Ricochet per Cheap Shot und Drew McIntyre per Claymore, das war ein riesiger Moment. Und das ist genau das, was ich mir auch sehr oft von so einem Rumble erwarte, nämlich, dass der auch Stars macht. Und Drew McIntyre ist in dem Moment, ist der von einem, ja, ist ein guter Mitkader mit Chance nach oben, ist der halt zum Main-Eventer geworden, oder?
Ja, total. Also das war der Moment, der ihn dann quasi zum Main-Eventer auch gemacht hat. Man hat den am Ende nicht 100% nutzen können, aufgrund auch dann von etwas, was uns bis heute noch so ein bisschen begleitet. Ich spreche natürlich von der Pandemie und dem Lockdown. Der große Moment bei WrestleMania, als er sich den Gürtel dann auch geholt hat, war dann im Finale nicht so groß. Aber ich glaube, mit Drew McIntyre wird man noch einen großen Weg gehen. Ich mochte das damals auch sehr, Brock Lesnar. Bin ich sicher, finde ich so cool, dass der Rey Mysterio, Big E, Cesaro solche Leute so schnell eliminiert hat. Oder auch in Shinsuke, die sind ja dann auch wirklich nach Sekunden alle schon rausgeflogen. Der Moment mit Shelton, der war cool. Die beiden Freunde ja ganz kurz sich gefreut haben, sich zu sehen. Also das hat schon, das war wirklich auch nicht die Rückkehr von MVP gewesen. Ich glaube, da ist ja auch beim Rumble zurückgekommen. Da war der noch nicht eingesetzt wieder, ist danach erst wieder eingesetzt worden. Also hier gab es so viele coole Momente mit Brock Lesnar allein, die irgendwie funktioniert haben. Ich bin großer Fan dieses Rumbles, muss ich sagen, und der gehört auf jeden Fall auch zu meinen absoluten Lieblings-Rumbles, ganz klar.
Und da haben wir auch noch Edge mit im Rumble gesehen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also ja, wir haben neben dieser Brock Lesnar-Geschichte, haben wir dann noch den zweiten Feel-Good-Moment nämlich quasi bekommen, also nicht nur, dass Drew McIntyre hier diesen Riesensprung gemacht hat, sondern dann haben wir ja das In-Ring-Comeback von Edge gesehen und diesen Augenblick, wo er dann da zurückgekehrt ist mit Tränen in den Augen, wo du genau gesehen hast, so mein Gott, wie nimmt ihn das mit? Also da ist eigentlich so viel drin. Ich glaube, ich muss mir den nochmal anschauen. Also ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Das finde ich so gut gerade. Nein, deswegen ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Rumbles, ne? Weil ja, da so viele tolle Momente mit zusammenkommen und dann eben am Ende, Hauptsache nicht Roman Reigns, gewinnt dann Drew McIntyre, indem er Roman Reigns eliminiert.
Ja, das war, damit hat man ja in diesem Fall auch gespielt. Das ist in diesem Fall mal anders als jetzt bei Randy Orton und Roman Reigns gewesen, wo man gesagt hat, man wollte ja auch, dass Drew McIntyre gewinnt. Man wollte ihm, dass der schon von Anfang an gefühlt, als nicht erst als er reinkam, sondern das war jemand, ein Star in the Making. Und das war schon sehr, sehr geil erzählt dann am Ende. Das ist auch Roman Reigns, der ja auch Edge vorher rausgeworfen hat, das unter großen Buhrufen. Da dann am Ende dann doch hier, ist dann Drew McIntyre ist, der ja Roman Reigns in der schönen Schlussphase. Ich mochte das auch irgendwie am Ende eliminieren konnte. Schöner Moment und hier toller Sieg für Drew McIntyre. Ich hoffe sehr, dass der auch bald sich wirklich mal wieder einen großen Gürtel um die Hüften schnallen darf.
Der soll einfach mal wieder ein bisschen weniger cool sein und ein bisschen weniger Schwerter mit sich rumtragen.
Das macht er ja schon lange nicht mehr, die Schwerter.
Ach, hat er doch noch mit.
Ja, aber nicht mehr so dominant, wie es mal eine Zeit war.
Das stimmt. Aber Shaggy, ich glaube, dann sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir auch unseren Lieblings-Rumble nennen können. Und es ist wenig überraschend für zwei alte Männer wie uns. Es ist, glaube ich, bei uns beiden, ich weiß es bei dir nicht, ne, aber ich kenne dich inzwischen schon ein bisschen und ich glaube, es ist bei uns beiden der beste Royal Rumble aller Zeiten, unser liebster Royal Rumble aller Zeiten, ist der Rumble 92, oder?
Ja, und da haben wir schon oft drüber geredet. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja, es kann nicht anders sein. Es ist der 92er. Einfach diese Ric Flair-Geschichte, alles, was so drumherum war. Na klar, vielleicht ist es auch ein bisschen anders, wenn man den aus heutiger Sicht sieht, Leute, die ihn damals nicht gesehen haben. Aber wir haben ja die Erinnerung von damals noch im Kopf und das macht's nochmal anders. Es ist technisch gesehen sicherlich nicht der beste Royal Rumble. Von den Stories kann man streiten, ob es vielleicht wirklich der beste war. Aber es gibt sicherlich Royal Rumbles, die für heute Fans, die damals nicht dabei waren, insgesamt besser sind als dieser. Aber für uns beide, die das damals miterlebt haben, auf diesen Moment, da kommt einfach kein Rumble dran vorbei. Ich glaube, das wird für ewig unser Lieblings-Royal Rumble sein.
Ist übrigens auch spannend, weil das natürlich der erste Rumble gewesen ist, der durch einen Heel geworden ist, ne? Also die anderen Rumbles vorher, zweimal Hogan, einmal Big John Studd, einmal Jim Duggan. Und das war jetzt mit Ric Flair das erste Mal, dass hier ein Heel gewonnen hat. Und obendrein ein Heel, der eben auch noch in einer sehr exponierten Position dargestellt worden ist. Ein Ric Flair, der als Nummer 3 reinkommt und dann hier mit Hängen und Würgen durchzieht. Ich mag ja auch dieses Roster so extrem gerne, ne, weil du wirklich dieses Aufeinandertreffen von Golden Era und New Generation eigentlich so ganz stark hast. Also wenn du da durchgehst, klar sind da auch cheesy Gimmicks dabei, ne, wie der Repo Man zum Beispiel oder weiß nicht, die Nasty Boys und Colonel Mustafa ist noch mit dabei und all sowas. Aber das mochte man ja auch. Und allein dieser Mid-Match-Moment zwischen Ric Flair und Roddy Piper zum Beispiel, ja, in Verbindung auch damals mit dem genialen Kommentar von Bobby Heenan oder von Joe Williams auf der deutschen Kaufkassette, die ich damals gehabt habe, das war halt so toll. Das war halt so toll. Und man war da so mit drin. Du hattest am Ende auch so viele Stars noch natürlich, ne, mit einem Randy Savage, mit Ric Flair und Sid Justice und Hogan noch mit dabei. Du hast diese Geschichte mit Savage und Jake Roberts, die aufgegriffen worden ist, wo Savage fast wahnsinnig geworden ist. Du hast einen Sergeant Slaughter noch mit dabei gehabt. Ich mag das. Und aus heutiger Sicht bin ich nach wie vor der Meinung, dass Hulk Hogan hier ich verstehe es nach wie vor nicht, weshalb die Leute Hogan immer noch angefeuert haben, weil der immer bei den Rumble-Matches war der immer ein Arsch, oder?
Ja.
Wenn er nicht gewinnen konnte.
Ja, ganz genauso. Das war ja auch eine heelische Aktion. Also ich weiß nicht, was man da sich überlegt hatte, ob man, also es wirkt ja so ein bisschen, als würde man Hogan dann Heel turnen wollen, weil er ja, aber am Ende war es ja dann doch Sid, der dann kurze Zeit später zum Heel geturnt ist. Auch das ein schöner Moment in die tolle Geschichte von Sid Justice, der da zu dem Zeitpunkt dann mein Liebling wurde. Fand ich sehr cool. Hier gab es den Startschuss dazu, aber Hogan am Ende, der dann an Sid zerrt und Ric Flair dann von hinten einfach nochmal einen Stoß gibt und ihn rüberschmeißt. Toller Moment. Ich muss sagen, du hast den Kommentar angesprochen. Ich habe das ja damals mit einem anderen Kommentar gesehen und erst viele Jahre später mit
Bobby. Welchen Kommentar hast du denn gehabt? Mit Carsten Schäfer und dieser anderen Kommentatorin, die so grauenvoll ist?
Carsten Schäfer, Uli Fessler muss es so, damals, okay, glaube ich, gewesen sein, genau.
Uli Fessler meinte ich nicht. Es gab noch eine andere Kommentatorin, deren Namen ich nicht weiß.
Nee, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Carsten auf jeden Fall. Joe Williams war ja nur auf der Kaufkassette.
Ja,
eben. Ja, auch jemand, den ich sehr, sehr schätze. Und das habe ich aber auch schon dann später, die Kaufkassette hatte ich dann auch mal und muss sagen, ja, der Kommentar war geil. Geiler, als ich es im Fernsehen hatte. Und auch dann später Bobby Heenan natürlich einfach großartig. Das muss man sich heute nochmal anschauen und es lebt einfach auch vom Kommentar. Und ja, natürlich, das Interview danach ist etwas, ich kann fast noch jeden Satz mitsprechen von dem Interview, was danach war. Und ich weiß noch genau, wie Mr. Perfect, Ric Flair, Bobby Heenan und Mitchell Oakley, wie die da stehen und an jeden einzelnen Blick kann ich mich irgendwie erinnern. Das ist etwas, was wirklich sich tief in meine Erinnerung gebrannt hat.
Ja, with a tear in my eye.
Ja, genau, ja, genau.
Nur in gut, ja, so ähnlich. Ich kann mich aber auch noch an Joe Williams Kommentar damals erinnern. Der hat ja so ein bisschen Bobby Heenan nachgemacht, ne, aber auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, ne. Und ich muss sagen, ich wusste das damals nicht, wie gut Bobby Heenan gewesen ist, weil ich habe halt immer nur die deutschen Sachen gehört, ne. Aber ich werde es auch nie vergessen, wie Joe Williams dann in diesem Moment, den du gerade angesprochen hast, also wo Hogan Sid am Arm festhält und dann hörst du so, Joe Williams, der ruft, wenn Ric Flair jetzt aufsteht, wenn er aufsteht und dann brüllt er halt einfach und dann hörst du irgendwann nur aus dem Hintergrund, als Ric Flair dann gewonnen hat, so, ich bin so glücklich und Uli Fessler dann, ja, ist ja gut, jetzt beruhigen wir uns alle mal und bei Ric Flair, der kann sich jetzt auch freuen. Ich liebe diesen Kommentar. Da gibt es ja auch diesen geilen Moment innerhalb des Rumbles. Jetzt schreibe ich komplett ab, ist mir aber gerade egal. gibt es diesen geilen Moment innerhalb des Rumbles, wo der Undertaker Ric Flair wirkt und wo Joe Williams dann meint so, ja, er soll ihn nicht umbringen, er soll ihn nur übers Top Rope werfen. Moment mal, wenn Ric Flair jetzt stirbt, dann wäre er doch rein theoretisch nicht ausgeschieden, oder? Dann könnte er noch weitermachen. Und dann Uli Fessler so, ja, diese Frage stellt sich aber nicht. Ric Flair wird nicht sterben und das wird auch nicht so ausgehen. Ich liebe so viel daran, weil halt auch ganz viel Kindheitserinnerung dran steckt. Und der macht auch heute noch Spaß. Also der ist nicht nur Nostalgie, der funktioniert auch heute noch ganz gut. Nicht so gut wie damals, aber der funktioniert heute ganz gut für all die, die das nicht mehr nachvollziehen können. Glaube ich, ist der 2020er auch ein Ding, wo man sagen kann, das wird so ein Rumble werden, ähnlich, wir machen es jetzt ja schon. Ich glaube, so in 10 Jahren wird man den 2020er Rumble, glaube ich, noch mal viel höher ansiedeln, als wir es heute machen, oder?
Ja, glaube ich auch. Kann ich mir total gut vorstellen, einfach aus Nostalgiegründen definitiv. Also ähnlich wie der 92er, ähnliche Bedeutung wird er haben. Und mal schauen, wenn wir unseren Podcast mit dem gleichen Thema noch mal in 10 Jahren machen. Wer weiß, ob es ein anderes Ranking gibt. Ich glaube, 92 wird trotzdem oben sein. Oder vielleicht der 23er, wer weiß.
Wer weiß, wir rotieren einfach die Podcast-Themen übrigens auch jedes Jahr durch. Ne? Also wir denken uns auch nichts Neues mehr aus, wir rotieren einfach nochmal durch, machen einfach nochmal die neuen.
Ja, merkt ja keiner. Wünschen euch noch ein schönes Jahr 2020. Nee, gut, ist ja Quatsch, wir haben ja den Podcast, wir haben ja den Ampel danach erwähnt. Okay, den blöder Witz, aber die Idee war gut.
Genau das. Aber Shaggy, ich glaube, dann sind wir hier an der Stelle durch. Ich glaube, die Top 3, die wir jetzt genannt haben, mit, also bei mir 2-1, 20 und eben auch den 1992er Rumble. Also wer ein bisschen Nostalgie braucht und ein bisschen Rumble-Feeling braucht, der schaut sich die Events und Matches hier nochmal an. Da ist man auf jeden Fall gut aufgehoben, oder?
Macht das. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch mal in einen schlechten Rumble reinschauen, aber die guten solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, macht das, holt das schnell nach. Macht das WWE-Network an, wenn ihr es habt und schaut direkt den Rumble. Es lohnt sich.
Genau, einige Rumbles sind auch auf YouTube zum Beispiel auch komplett zu schauen. Lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und wir haben natürlich dann auch im Match of the Week unser Match of the Week Watch-Along mit dem Rumble 2013. Ich bin gespannt, was wir uns dann getan haben. Insofern, ja, wunderbar. Aber Shaggy, dann sind wir hier an der Stelle durch, oder?
Dann sind wir durch, sind wir fertig. Raus für heute, Feierabend.
Genau, Feierabend. Nächste Woche geht's hier weiter mit der Preview und der Review zum Royal Rumble. Bleibt uns gewogen und wir hören uns dann einfach in der kommenden Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.